Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Kampf gegen die vierte Welle der Corona-Pandemie stehen Deutschland verschärfte Maßnahmen ins Haus. Das zeichnet sich nach den heutigen Beratungen von Bund und Ländern ab. Im Gespräch sind unter anderem zusätzliche Einschränkungen für Ungeimpfte und eine Ausweitung der 2G-Regel. In konkrete Beschlüsse soll der neue Corona-Kurs an diesem Donnerstag gefasst werden. Dann ist eine weitere Bund-Länder-Runde vorgesehen.
November im Kanzleramt. Nicht nur das Wetter drückt auf die Stimmung, auch die Corona-Lage. Die Länder sind zugeschaltet und wieder einmal reden und ringen sie miteinander. Kanzlerin, Vizekanzler, Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Die Pandemie und kein Ende. Danach keine Pressekonferenz im Kanzleramt, aber Hinweise auf Twitter. Über allem steht das Impfen. In einem Interview kündigt der voraussichtlich künftige Kanzler an: Wir werden ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, wo jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen abstimmen kann über eine allgemeine Impfpflicht. Zuvor soll aber noch mal ordentlich Schwung in die Impfkampagne kommen. Auch indem Zahnärzte und Apotheker demnächst mitimpfen dürfen.
Wir wollen uns aus dieser Lage heraus impfen. Und das bedeutet immerhin, dass wir bis Weihnachten ungefähr 30 Millionen Menschen impfen sollen und wollen.
Und auch er soll es richten. Bundeswehrgeneral Carsten Breuer soll den neuen Krisenstab im Kanzleramt leiten. Er hat schon Erfahrung im Corona-Einsatz. Die Länder reagieren positiv auf seine Berufung. Und begrüßen, wie etwa Sachsen, dass wohl auch das Infektionsschutzgesetz noch mal nachgeschärft wird.
Dass die Länder alle Instrumente in die Hand bekommen sollen, um diese Krise zu meistern. Das ist auch richtig so, denn die Situation in Deutschland ist unterschiedlich. Es braucht jetzt nicht eine Kontaktbeschränkung über alles in ganz Deutschland. Aber es braucht in den Ländern, die eine so besondere Lage haben wie wir, eben wirklich auch die Instrumente.
Einig sei man sich heute größtenteils gewesen, ist von vielen Seiten zu hören. Selbst aus Bayern zufriedene Töne.
Das heißt als Zwischenfazit eigentlich eine große Übereinstimmung. Und das finde ich sehr positiv. Es hat zwar etwas lange gedauert, und es gab auch ein Hin- und Herschieben und auch relativ viel Streit in der Frage, wer wann was tun soll. Das scheint mir aber mit heute auflösbar. Und es ist positiv, dass die Ampel und sich vor allem Olaf Scholz selbst bewegt.
Die Vorschläge von heute sollen nun bis Donnerstag genau ausgearbeitet werden.
Zu den heutigen Beratungen jetzt Tina Hassel in Berlin.
Nun soll alles schnell gehen. Nach wochenlangen Schuldzuweisungen zwischen Ländern, Geschäftsführender und künftiger Bundesregierung will man sich wieder gemeinsam gegen die vierte Welle stemmen. Die bedrohliche Lage lässt keine Zeit zum Streiten. Schon am Donnerstag, also am Tag des großen Zapfenstreichs für die scheidende Kanzlerin, wollen Bund und Länder die Verschärfungen beschließen. Vor allem mit Blick auf die Fußballspiele am Wochenende hören wir, die sollen nicht noch einmal in vollen Stadien stattfinden. Schon Anfang kommender Woche könnte der Bundestag die Impfpflicht für Personal in besonders gefährdeten Einrichtungen beraten, um dies noch vor Weihnachten umzusetzen. Und auch über die allgemeine Impfpflicht soll der Bundestag schon bald entscheiden, damit bis März dann auch alle geimpft sind. Das wünscht sich zumindest Scholz. In freier Abstimmung, jeder nach dem eigenen Gewissen. Dies ist vor allem der FDP wichtig, die sich mit der Verschärfung der Corona-Maßnahmen noch immer am schwersten tut. Zurück zu Thorsten Schröder.
Die Diskussion über Sportgroßveranstaltungen inmitten der vierten Corona-Welle hatte sich vor allem am Rhein-Derby in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Wochenende entfacht. Vor ausverkauftem Stadion hatte der erste FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach gespielt.
Ausgelassene Stimmung, begeisterte Fans, die meisten aber ohne die notwendige Maske. Diese Bilder aus einem vollbesetzten Stadion in Köln am vergangenen Samstag haben die Debatte um erneute Geisterspiele entscheidend angefacht. Heute äußerten sich dazu bundesweit Politiker.
Wir sind uns einig, auch mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Kanzlerinnen und Vizekanzler, dass wir solche Bilder nicht auch noch einmal sehen wollen und nicht auch noch mal sehen werden. Und wir werden entsprechende Umsetzung von Beschlüssen auch in Nordrhein-Westfalen vollziehen.
Fußballspiele mit zigtausenden Zuschauern wie zuletzt seien angesichts der dramatischen Lage in Deutschland nicht mehr zu verantworten. Einsicht zeigen mittlerweile auch Fanvereinigungen und Projekte.
Grundsätzlich haben wir natürlich vollstes Verständnis dafür, dass man auf die pandemische Lage eingeht und dass gerade Fußballvereine sich auch dafür einsetzen. Wir finden es sehr gut, wie aktiv der 1. FC Köln ist. Wir finden Geisterspiele überhaupt nicht gut.
Leipzig war schon am Sonntag aber Vorreiter in puncto Geisterspiel. Gegen Leverkusen keine Zuschauer zugelassen, aufgrund der besonders hohen Inzidenzwerte in Sachsen. Dieses Szenario droht jetzt in vielen Bundesländern.
Wir wollen Folgendes vorschlagen. Bis Jahresende sollte man ohne Zuschauer auf jeden Fall mal die Profiligen auskommen lassen.
Was das genau für das Bundesliga-Topspiel am kommenden Samstag in Dortmund zwischen der Borussia und Bayern München bedeutet, ist noch offen. Zwischen stark verringerter Zuschauerzahl und Geisterspiel ist alles möglich. Die Entscheidung wird für Donnerstag erwartet.
Und hier die Zahlen zur Infektionslage. Die 7-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut erstmals seit gut 3 Wochen nicht mehr gestiegen. Mit 452,2 liegt der Wert minimal unter dem von gestern. Außerdem wurden binnen eines Tages 45.753 neue Corona-Fälle erfasst, rund 400 mehr als vergangenen Dienstag. Bund und Länder hatten mit ihren heutigen Gesprächen bewusst auf den Beschluss des Verfassungsgerichts in Karlsruhe zu früheren Corona-Maßnahmen gewartet. Die Richter erklärten am Vormittag die sogenannte Bundesnotbremse aus dem Frühjahr für rechtens. Damals hatte der Bund wegen der Pandemie Schulen schließen lassen und Ausgangssperren verhängt. Diese zeitlich begrenzten Regeln seien gerechtfertigt gewesen, um Leben und Gesundheit der Bürger zu schützen.
Zusammenlernen in Präsenz war im vergangenen Frühsommer nicht erlaubt. Den Kindern dieser Schule in Baden-Württemberg hat es gefehlt.
Mit der Zeit wurde das einfach langweilig und man konnte sich nicht konzentrieren. Irgendwie das Soziale hat einem gefehlt. Also so die Pausen, die man sonst so miteinander verbringt oder zusammen isst oder so.
Eine Elterninitiative unterstützte eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe. Das Gericht stellte nun fest, Kinder haben ein Recht auf schulische Bildung. Die Schließungen hätten auch massive körperliche und psychische Folgen für Schülerinnen und Schüler gehabt. In der akuten Lage ab April 2021 seien Schulschließungen aber trotzdem erlaubt gewesen.
Umfassende Grundrechtseingriffe, wie beispielsweise durch Schulschließungen, kommen nur in einer äußersten Gefahrenlage in Betracht. Aber in der konkreten Situation der Pandemie waren die Eingriffe zum Schutz vor großen Gefahren für Leben und Gesundheit gerechtfertigt.
Auch weil Schulschließungen erst ab einer Inzidenz von 165 griffen, es Ersatz durch Distanzunterricht geben musste, sie auf maximal 2 Monate befristet waren und die Impfquote damals noch gering war. Die Bundesnotbremse sah auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen ab 22 Uhr vor. Ein gemeinsamer Spaziergang von Eheleuten war dann zum Beispiel nicht mehr erlaubt. In einer äußersten Gefahrenlage wie im Frühjahr seien Ausgangsbeschränkungen rechtmäßig gewesen, so das Gericht. Dies gelte auch für die angeordneten Kontaktbeschränkungen. Das waren heute die ersten Grundsatzentscheidungen aus Karlsruhe zu den massiven Einschränkungen in der Pandemie. Der rote Faden dabei: harte Corona-Maßnahmen wie Schulschließungen oder Ausgangsbeschränkungen sind im Prinzip möglich, aber nur als letztes Mittel und in einer akuten Notsituation. Sollte die Politik solche Maßnahmen nun wieder ins Auge fassen, müsste sie so eine Notsituation stets aufs Neue begründen.
Zur Entscheidung aus Karlsruhe und der Corona-Lage bringt das Erste heute Abend ein ARD-Extra direkt nach dieser Tagesschau. Wer im Rahmen von Kurzarbeit zeitweise gar nicht arbeitet, hat weniger Anspruch auf Urlaub. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Der Arbeitgeber hat demnach das Recht, die Urlaubstage anteilig zu kürzen. Geklagt hatte eine Teilzeitbeschäftigte in der Gastronomie. Wegen der Corona-Pandemie musste sie 2020 mehrere Monate in Kurzarbeit null. Daraufhin gewährte ihr das Unternehmen weniger Gesamturlaub für das Jahr. Die Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt hält trotz Corona-Pandemie an. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im November 2.317.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 60.000 weniger als im Oktober und 382.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 5,1%. Infolge der 4. Corona-Welle geht die Bundesagentur für das kommende Jahr aber von erhöhter Arbeitslosigkeit aus. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat einen irakischen Anhänger der Terrormiliz IS zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 29-Jährige hatte im Irak ein jesidisches Mädchen als Sklavin gehalten, sie bei extremer Hitze an ein Fenster gefesselt und verdursten lassen. Das Gericht wertete dies als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es sprach den Angeklagten auch des Völkermordes schuldig, weil er im Sinne der IS-Ideologie gehandelt habe, die Minderheit der Jesiden zu zerstören. Die Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten sind zu zweitägigen Beratungen in der lettischen Hauptstadt Riga zusammengekommen. Thema ist auch die erneute starke Konzentration russischer Truppen nahe der ukrainischen Grenze. Die NATO bezeichnete die Situation als besorgniserregend und Russlands außenpolitisches Agieren als aggressiv. Die Ukraine selbst ist nicht NATO-Mitglied, pflegt aber besonders enge Beziehungen zu dem Bündnis.
Es sind solche Bilder, die die NATO in diesen Tagen gern produziert. In Lettland trainieren Soldaten aus mehreren Mitgliedstaaten. Das Manöver mit dem Namen Winter Shield soll vor allem Russland zeigen, dass das Bündnis gewappnet ist. Genauso die Tatsache, dass die Außenminister in der lettischen Hauptstadt Riga tagen, nur 200 Kilometer von der russischen Grenze. Wir sehen eine russische Militärverstärkung und fordern Russland zur Transparenz auf. Wir sehen schwere Waffen, Drohnen, gefechtsbereite Truppen. Es sind etwa solche Luftaufnahmen, von denen der NATO-Generalsekretär spricht. Sie zeigen aus Sicht der NATO viel militärisches Gerät an der Grenze von Russland zur Ukraine. Die Ukraine ist zwar kein NATO-Mitglied, wird aber als Partner betrachtet und soll unterstützt werden. Jede eskalierende Handlung durch Russland wäre für die USA sehr beunruhigend und jede neue Aggression würde ernste Konsequenzen auslösen. Schon in der vergangenen Woche hatten zum Beispiel die USA der Ukraine Patrouillenboote geliefert. Auch politische oder Wirtschaftssanktionen gegen Russland seien möglich.
Es gibt hier große Einigkeit darüber, dass die territoriale Souveränität der Ukraine nicht verletzt werden darf.
In Moskau warnt Präsident Putin die NATO davor, Waffen oder Truppen in die Ukraine zu verlegen. Solche Bedrohungen wären eine rote Linie für uns. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt und dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzt. Problematisch für die NATO ist, dass sie nicht präzise einschätzen kann, was Russland an der Grenze zur Ukraine vorhat. Und genau das macht es schwer, angemessen zu reagieren. Auf der einen Seite will die NATO verhindern, dass die Ukraine noch einmal wehrlos dasteht. Auf der anderen Seite aber besteht die Gefahr, dass zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine den Konflikt auslösen könnten, den die NATO eigentlich verhindern will.
Josephine Baker, wie kaum eine andere, steht sie für das Bild der wilden 20er Jahre. Die Sängerin und Tänzerin hat sich zeitlebens aber auch politisch engagiert, ob im Widerstand gegen die deutschen Besatzer ihrer Wahlheimat Frankreich oder im Kampf gegen Rassismus. Heute ist der gebürtigen Amerikanerin posthum eine besondere Ehrung zuteil geworden. Sie hat jetzt einen Platz im Pantheon, dem Ehrentempel der Französischen Republik.
Applaus, 46 Jahre nach ihrem Tod. In einer bewegenden Zeremonie, begleitet von ihren Liedern, wurde Josephine Baker heute ins Pariser Pantheon aufgenommen. Dort, wo die Helden der französischen Geschichte liegen. Präsident Macron ehrte sie für ihren Kampf für Freiheit und Menschenrechte.
Héroïne de guerre.
Sie war Kriegsheldin, Kämpferin, Tänzerin, Sängerin. Eine Schwarze, die sich für Schwarze einsetzte, aber vor allem eine Frau, die für das Menschliche kämpfte. Amerikanerin und Französin. In den USA geboren, wurde sie in den 20er Jahren als Tänzerin und Sängerin in Frankreich zum Weltstar. Während des Zweiten Weltkriegs spielte sie im Widerstand gegen die deutsche Besatzung eine wichtige Rolle. Sie sang für Soldaten, schmuggelte geschützt durch ihre Prominenz Dokumente. Der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus war ihr Lebensthema. Josephine Baker ist die 81. Person, die für ihre Verdienste einen Platz im Pantheon bekommt. Für das Pantheon ist es eine Premiere. Sie ist die erste schwarze Frau. Das ist natürlich auch ein Fingerzeig auf Fragen der Diversität und des Antirassismus in Frankreich. Bei der Zeremonie heute wurde allerdings nur symbolisch ein Sarg ins Pantheon gebracht. Das Grab der 1975 Verstorbenen bleibt auf Wunsch der Familie in Monaco.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 1. Dezember.
Mit dem Sturmtief über der Nordsee erreicht die milde Phase morgen ihren Höhepunkt. Danach wird es wieder kälter. Heute Nacht gibt es anfangs im Nordosten Auflockerungen, sonst dichte Wolken und zum Teil längere Zeit Regen. Morgen überwiegen die Wolken und gebietsweise regnet oder schauert es. Der meiste Regen fällt im Norden, dort teilweise schwere Sturmböen, an der Nordsee auch Orkanböen. In der Nacht Tiefstwerte von 9 bis minus 1 Grad. Morgen werden im Bayerischen Wald 3, im Emsland 11 Grad erreicht. Am Donnerstag wieder kälter, dabei einige Schnee- und Regenschauer, im Norden noch kurze Gewitter, dazwischen etwas Sonne. Am Freitag im Norden und Westen Schnee und Regen, sonst zeitweise freundlich. Samstag insgesamt wechselhaft und windig.